wenn man nur noch mal 30 Jahre jünger wäre und ein richtig gescheites Instrument gelernt hätte und dann in so einer Gemeinde auch mal so Musik machen könntet wie ihr. Vielen Dank. Das wäre jetzt der Moment zum Klatschen. Ja, manchmal ist es eine richtige Anfechtung, ne, wenn ich dann denke, bei mir ist der Zug schon durch. Und deswegen ein Rat an euch alle. Dieser Rat ist nichts Neues, der wurde schon vor vielen Jahren hier schon mal von jemandem in der Gemeinde gesagt. Liebe Eltern, schickt eure Kinder auf die Musikschule oder zu uns in die Musikarche, in den Gitarren- oder Klavierunterricht, damit hier irgendwann das auch wieder weitergeht und wie noch viele junge Leute hier vorne stehen können, tanzen können, singen können, Musik machen. Und dann schickt auch noch ein paar irgendwie auf eine theologische Ausbildungsstätte, dass sie Missionar werden können oder Pfarrer oder Pastor einer Gemeinde oder Diakonen, damit sie auch eine Predigt halten können. Ja. Und so ist es. Ich bin vorhin schon ein bisschen in die Knie gegangen, als meine Tochter von zu Hause erzählt hat, ne? Mit dem Hauskreis und so. Weil normal ist es immer andersrum und immer beim Mittagessen nach dem Sonntagsgottesdienst, Mensch Vater, heute hast du wieder was erzählt. So, ja. Und immer ganz peinlich für meine Kinder, aber wenn man halt hier vorne steht, hat man alle Chancen. Ne? So. Aber wir haben auch irgendwann mal ausgemacht, also wir erzählen nichts Peinliches von der Bühne runter, aber ich bin schon ein bisschen zusammengezuckt, was kommt wohl jetzt? Die Retourkutsche, ne? Vielen Dank, dass du nicht auch andere Geschichten erzählt hast. Aber ich habe gedacht, wenn ihr dann so Schlafprobleme habt mit euren Kindern, macht halt 5 Hauskreise auf, jeden Tag ein. Wenn ich das gewusst hätte, wir hätten uns viel erspart, glaubt mir's. Naja. So manche Anfechtungen muss man einfach durchleben. Ja. Das ist auch das Thema an Fechtung angefochten und das hat ja mit Fechten zu tun. Weißt du, das ist ja ein komisches altes Wort für manche von euch, kommt nicht ganz so oft in meinem Sprachgebrauch tatsächlich auch vor, aber wahrscheinlich bei manchen von euch noch viel weniger. Auch jüngere Leute können ich mir vorstellen, was bedeutet angefochten? Und wie gesagt, es hat mit Fechten zu tun, mit Schwert. Und ich habe mal ein Schwert von meinen zu Hause mitgebracht. Ein kleines Schwert allerdings. Das große habe ich nicht gefunden. Der Siegfried hat uns mal ein großes gemacht, aber irgendwie habe ich das nicht gefunden. Aber angefochten bedeutet ja nichts anderes als, dass jemand oder etwas auf mich zukommt, mit einem Art Schwert sozusagen, und ich und mich Achtung, Grammatikfalle. Mich anfechtet. Normal heißt es Ficht, ne? Ja, genau. Stefan, kannst du dich mal kurz, das ist jetzt alles ungeprobt, ja, wirklich. Stefan, stell dir vor, du wärst ich. Ja, genau. Und jetzt kommt die Anfechtung, ja? Also ich, ja? Und ich fechte dich an, ja? Genau. Darfst du dich widersetzen, hast du super gemacht. Anfechtung, das bedeutet doch nichts anderes. Jemand will mir etwas Böses und darum kommt er sozusagen wie mit einem Schwert auf mich zu und, Grammatikfalle, fechtet mich an, um mir zu schaden oder um mich zu Fall zu bringen oder wenn ich versuche mich zu wehren, mich unterwürfig zu machen und vielleicht auch mir seinen Willen aufzuzwingen, mich gefügig zu machen, was auch immer. Angefochten, Anfechtungen, Anfechtungen im Glauben sind also Situationen, in denen ich bedroht bin. In denen ich bedroht bin, in denen etwas auf dem Spiel steht, in denen ich etwas zu verlieren habe. Und dagegen muss ich mich irgendwie wehren, vielleicht ankämpfen, ausweichen, in Deckung gehen. Nicht immer ist der eigene Griff zum Schwert dann die beste Wahl. Aber vielleicht tatsächlich manchmal auch in Anführungszeichen das letzte Mittel. Und im heutigen Predigttext, 4. Mose 12, geht es um Angefochtensein, um Anfechtung und um vier Momente. Vier Momente des Angefochtenseins. Mose ist angefochten. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von seinen eigenen Geschwistern. Von seiner Schwester Miriam und seinem Bruder Aaron. Aus der eigenen Familie kommt die Anfechtung. Und zwar in einem schwachen Moment. Und in einer solchen Situation braucht es den Moment der Klarheit und der Klärung. Und in einer solchen Situation ist es dann wichtig, wenn Klarheit steht, dass man, jetzt kommt nochmal so ein altes Wort, geläutert wird. Also innerlich sich auf die Situation einstellt und vielleicht auch den ein oder anderen Schritt tut, um aus dieser Situation zu kommen. Und der vierte Moment ist die Bewährung. Und darum soll es heute gehen. Miriam und Aaron, mit den beiden beginnt's, machten Mose Vorwürfe, weil er eine Ägypterin geheiratet hat. Äthiopierin, Entschuldigung. Also auf jeden Fall eine ausländische Frau ist gemeint. Und sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch, in Klammer, dich, Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Und auf der Stelle befahl er den beiden und Mose, geht zum heiligen Zelt. Und die drei gehorchten. Der Herr kam in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam und sie traten vor. Dann wies er sie zurecht. Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, dann erscheine ich ihm in einer Vision und spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders. Denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen. Wie könnt ihr es da wagen, ihn anzugreifen? Nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn. Und die Wolke verschwand vom heiligen Zelt. Als Aaron sich dann zu Miriam umdrehte, war ihre Haut weiß wie Schnee, denn sie war aussätzig geworden. Aaron flehte Mose an, bitte vergib uns. Wir haben Unrecht gehandelt und Schuld auf uns geladen. Aber lass Miriam nicht wie eine Totgeburt aussehen, die halb verwest aus dem Mutterleib kommt. Da rief Mose zum Herrn, O Gott, mach sie bitte wieder gesund. Der Herr antwortete ihm, wenn ihr Vater ihr verächtlich ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich da nicht eine Woche lang schämen müssen? Deshalb soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers festgehalten werden. Danach könnt ihr sie wieder bei euch aufnehmen. So musste Miriam eine Woche außerhalb des Lagers bleiben. In dieser Zeit zog das Volk nicht weiter. Erst als sie wieder zurückgekehrt waren, brachen die Israeliten von Hazeroth auf und lagerten dann in der Wüste Paran. Angefochten. Die Anfechtung hier in dieser Geschichte kommt ausgerechnet im Moment der Schwachheit. Mose, wenn ihr an die Geschichte von letzter Woche denkt, mit dem Volksaufstand und so weiter und mit diesen 70 Männern, Mose ist wirklich angenockt. Er ist angezählt. Er ist mit seinen Kräften am Ende und er braucht Hilfe, er kann nicht mehr. Und Gott stellt ihm 70 Männer deshalb zur Seite. Man merkt, die Situation ist brenzlig, der Moment der Schwachheit. Und in diesem Moment scheint die Gelegenheit günstig. Und das vor allem für die allerengsten Familienmitglieder. Miriam und Aaron, die Geschwister von Mose. Wann, wenn nicht jetzt, ist ihre Stunde gekommen? Und so wollten sie ihrem Bruder Mose oder wollten sie mit ihrem Bruder Mose zusammen an der Spitze des Volkes stehen. Nicht mehr nur Mose allein und sie im zweiten Glied dahinter, sondern mit ihm zusammen an der Spitze des Volkes. Und ein Anlass, um Mose sozusagen hier mit dem Schwert, mit der Anfechtung zu begegnen, war schnell gefunden. Um ihn in die Defensive zu drängen und ihn dazu bewegen, dass etwas anders wird, nämlich Zippora, die ausländische Frau von Mose. Das ist der Schwachpunkt. Und diesen Schwachpunkt nutzen sie aus. Das ist die Masche. Das ist die Masche, wie Anfechtung geht. So geht Anfechtung. In der größten Schwachheit die schwächste Stelle finden und ausnutzen. Dann stehen die Chancen gut, dass die Anfechtung ihre Wirkung nicht verfehlt. Wisst ihr, die schwächsten Momente haben wir oftmals dann, wenn wir allein sind, wenn niemand zuschaut, wenn niemand uns sieht. Das sind schwache Momente. Dann stehen die Chancen gut, dass die Anfechtung ihre Wirkung nicht verfehlt, Menschen zu Fall bringt. Und so wird aus Anfechtung Verführung und aus Verführung Versuchung. Und die Versuchung gebiert am Ende die Sünde. Das ist die Masche. Das ist die Masche des Teufels. Er versteckt sich oft hinter den frömmsten Motiven. Redet der Herr denn nicht nur durch Mose, redet er denn nicht auch durch uns? Das ist die alte Frage. Das ist die Frage, die schon ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 3, in dieser alten Geschichte von Adam und Eva gestellt wird. Sollte Gott vielleicht tatsächlich gesagt haben, dass? Sollte Gott gesagt haben, dass nur du alleine das Sagen hast? Und so wie damals in dieser Geschichte von Adam und Eva, die beiden plötzlich ins Nachdenken kommen und ins Grübeln und sagen, das hat Gott nie gesagt. Mensch, da hätten wir ja selber drauf kommen können. Aber eigentlich ist die Sache ganz einfach. So ist es hier auch. Redet der Herr nur durch Mose? Redet er nicht auch zu uns? Na klar. Gott redet auf vielerlei Weise. Und jetzt, wo auch noch die anderen Männer so eingesetzt sind und den Geist Gottes in sich tragen, da erst recht. Wer ist denn schon Mose, dass er denkt, nur er allein hat einen guten Draht zu Gott? Wer ist denn schon Mose, dass er denkt, nur er allein könnte an der Spitze eines Volkes stehen? Und in diesem frommen Gewand steckt wie so oft die alte Schlange. Sie heißt Macht. Sie heißt Macht. Anfechtung ist etwas, von dem ich glaube, dass es jeder Mensch erlebt. Mal mehr, mal weniger. Anfechtung hat viele Gesichter. Sie kommt in verschiedenen Gewändern. Manchmal steckt hinter ihr das Motiv der Macht. Manchmal das Motiv der Anerkennung. Manchmal das Motiv Geld. Die Karriere, der Stolz, der Sex, die Eitelkeit und manchmal auch die Dummheit. Und sie ist da, wo wir unser größtes Defizit verspüren oder wo wir es tatsächlich auch haben. Sie drängt in dieses Loch, das gefüllt werden will, in dieses Vakuum. Da drängt sie hinein, in das Vakuum unserer Wünsche, in das Vakuum unserer Sehnsüchte. Und dort breitet sie dann ihre größte Gefahr aus, Anfechtung. Und ich frage dich mal, kennst du deine Schwachpunkte? Das ist wichtig. Es ist nicht immer nur wichtig, seine Stärken zu kennen, sondern auch seine Schwachpunkte. Und manchmal können unsere größten Stärken auch zu unseren größten Schwächen werden. Mir haben Rauchholz, die vor ein paar Wochen hier gepredigt hat, die hat mal vor vielen Jahren einen Satz gesagt im Studium, als sie uns unterrichtet hat, und den habe ich nicht mehr vergessen seither. Sie hat gesagt, jede unbewachte Stärke wird zur doppelten Schwäche. Jede unbewachte Stärke wird zur doppelten Schwäche. Wir müssen auch unsere Stärken bewachen. Bewachen heißt behüten, dass vielleicht jemand daneben steht und uns auf dem Teppich hält, damit wir nicht total den Boden unter den Füßen verlieren und überall nur das Schulterklopfen auf unseren Schultern spüren und die Streicheleinheiten und so weiter, alle uns in den Himmel loben oder wie auch immer, weil wir so viele tolle Stärken und Gaben haben. Aber wenn diese Stärken unbewacht sind, dann können sie ganz schnell zu einer doppelten Schwäche werden. Solange unser Leben in geordneten Bahnen läuft, solange wir innerlich ausgeglichen und äußerlich stabil sind, werfen uns Anfechtungen nicht gleich aus dem Gleichgewicht. Aber richtig kritisch wird es dann, wenn sie uns in unseren schwächsten Momenten treffen. Wenn wir körperlich, aber vor allem auch mental, psychisch am Boden liegen. Stefan war jetzt vorhin nicht eingeweiht und er war trotzdem einigermaßen gefasst und hat sich auch entsprechend versucht zu bewegen oder sich auszuweichen. Aber es gibt Situationen im Leben, wo wir die Kraft nicht haben, wo wir es nicht mal sehen, dass die Anfechtungen auf uns hereinprasseln. Und dann hat sie die größten Chancen. Und die Auswirkungen können dann ganz unterschiedlich sein. Innerer Rückzug. Gestörte Beziehungen. Bleibende Verletzungen. Selbstzweifel. Glaubenszweifel, wegbleiben von der Gemeinde und. Ich selbst war vor vielen Jahren auch an einem solchen Punkt. Man kommt ja immer wieder mal im Leben an solche Punkte, aber an einen solchen kritischen, wo du nicht mehr die Kraft hast, aufzustehen. Und für mich war der Weg nicht mehr weit. Manches an den Nagel zu hängen, meine Berufung, meinen Beruf als Pastor und damit auch meine Berufung für Gott aufzugeben. Und da muss viel passieren, dass solche Dinge in einem Leben geschehen, dass du dir über sowas Gedanken machst, dass du solche Schritte tatsächlich in Erwägung ziehst und in deinem Kopfkino durchspielst. Aber das sind genau die Zeiten schwacher Momente. Und wenn sie dann noch aus dem engsten Familienkreis kommen, dann treffen sie uns richtig hart. Und dann können sie uns auch den Rest geben. In diesem Moment der Schwachheit und der Anfechtung ist Klarheit und Klärung nötig. Und deswegen ist auch hier der Moment der Klärung entscheidend für das, wie diese Geschichte weitergeht. Auch hier bei Mose ist das der Fall. Für Mose und das Volk steht viel auf dem Spiel in dieser Situation, um nicht zu sagen, alles auf dem Spiel. Es ist ja nicht nur Mose, der hier angefochten ist, seine Stellung als Anführer hinterfragt wird. Nein, auch Miriam und Aaron sind angefochten. Sie stehen in der Versuchung, in die Machtfalle zu tappen und damit ihre eigene Berufung zu verlassen und am Ende zu verlieren. Und das Volk ganz genauso. Es ist kurz vorher, in der Geschichte vorher, drauf und dran den Aufstand zu proben. Am liebsten würden sie umkehren und zurück nach Ägypten. Lieber die Unfreiheit wählen, als unter diesen Umständen in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Und deswegen ist die Lage brisant und sie ist kurz vor dem Kippen. Und deshalb ist der Moment der Klärung in dieser Geschichte so wichtig und entscheidend. Und dieser Moment der Klärung geschieht sofort. Er wird nicht hinausgeschoben. Er wird nicht vertagt. Er geschieht sofort, unmittelbar. Und dieser Moment der Klärung geht von Gott aus. Denn Gott, heißt es hier, hört es. Gott hört es. Und deswegen handelt er. Und er bestellt die drei Geschwister zum Rapport. Und dann gibt es eine PU. PU kennt ihr, ne? Persönliche Unterredung. Das kennt ihr nicht, weil ihr noch nie in der Situation wart, dass euch der Chef zitiert hat, ja, bei euch in der Firma. Ihr seid alle so brav und gewissenhaft und ihr habt noch nie eine PU bekommen. Ich schon. Persönliche Unterredung für Miriam und Mose. Und Gott stellt die Dinge klar. Hört, was ich euch sage. Die Argumentation Gottes lautet in etwa so, und jetzt kommt meine eigene persönliche Tom-Ritter-Übersetzung. Gott sagt zu den beiden klar, ihr habt recht. Ich rede nicht nur durch Mose allein. Und ich rede auch nicht nur zu Mose allein. Nein, ich rede auch durch andere Propheten. Klar. Ich zeige ihnen Visionen. Ich schenke ihnen göttliche Träume oder geistgewirkte Erkenntnisse. So rede ich auch zu anderen. Und auf vielerlei andere Weise auch. Aber wisst ihr, Miriam, Aaron, mit Mose ist es anders. Mit ihm und nur mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Unmittelbar, direkt, ohne Umwege, sondern face to face. Er hört und sieht meine Worte glasklar, unmissverständlich, ohne Filter. Ihm allein habe ich dieses Privileg zugesprochen und ihm allein habe ich dieses Volk anvertraut, unterstellt. Ist das klar? Es braucht Zeiten. Es braucht in Zeiten von Anfechtung ein klares Wort Gottes, das zur Klärung der Situation beiträgt. Das Wort Gottes ist ein Klarsteller. Ein Wort von Gott, zum Beispiel in einer Predigt. Zum Beispiel in einem persönlichen Moment der Stille am Morgen oder am Abend oder wann auch immer mit aufgeschlagener Bibel. Ein Wort, das an uns herankommt. Ein Wort, das uns aufrüttelt, das uns korrigiert, vielleicht auch mal kritisiert. Und es kann sein, dass mir das nicht passt, aber wisst ihr, es ist heilsam und es ist nötig. Und es holt mich heraus, mich aus meinen inneren Verstrickungen und auch meinen Selbstlügen. Und es stellt mich vor Gott, unmittelbar in seine Gegenwart, vor die Tatsache, dass in der Gegenwart Gottes Klarheit herrscht. Und dem sollte ich mich nicht entziehen. Nicht morgens, wenn ich die Bibel aufschlage oder aufwache und vielleicht dann die Bibel lieber zulasse. Warum nicht ein Wort Gottes auf meinem Handy? Die Losungs-App oder eine Bibelleseplan-App oder was auch immer. Ihr laden uns alle möglichen Apps runter. Es gibt für alles eine App. Wenn du keine Gitarre dabei hast, es gibt sogar eine Gitarren-App. Da sind dann 6 Saiten drauf und wenn du über dein Display streichelst, spielt das G-Dur. Klingt völlig bescheuert. Also das, was da rauskommt. Aber die App gibt's. habe ich sofort wieder runtergemacht. Sinnlos, ne? Es gibt für alles eine App. Nutzt doch diese Chancen. Viele von euch haben in der Bahn oder wo auch immer beim Laufen oder beim Fahrradfahren die zwei Stöpsel da drin. Was hört ihr euch da an? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Aber wie wäre es mal mit einem Wort Gottes? In der Bahn, in diesen 10 Minuten. So einfach. Man muss nicht mal mehr ein Buch dabei haben. Man muss nicht mal mehr die Bibel aufschlagen. Wisst ihr, weil das war bei mir in meiner Jugend, als ich Christ geworden bin und morgens nicht aus der Kiste gekommen bin und im Zug saß, das war immer der peinlichste Moment. Wenn alle anderen Zeitungen lesen, sitzt du mit deiner Bibel da und sollst lesen. Erstens funktioniert es nicht richtig und zweitens denkst du immer, oh, was denken die anderen von mir? So einfach, ein Wort Gottes. Und es bringt Klarheit in deinen Alltag, in dein Leben. Und es braucht auch in Zeiten der Anfechtungen die Hilfe vom Wort Gottes, die Hilfe von außen. Allein sehen wir oft die ganze Tragweite unseres Lebens nicht. Von uns aus sind wir auch in solchen Situationen ganz oft betriebsblind. Wir wollen die Wirklichkeit oft auch nicht wahrhaben und können die Situation nicht einschätzen. Dann täuschen wir uns selber, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und da braucht es jemanden, der von außen eine andere Perspektive reinbringt, einen anderen Blick drauf wirft und die Situation erkennt, wie sie wirklich ist und mir sagt, so ist es, Tom, und nicht anders. Und wenn du das alleine nicht kannst und wenn du das nicht schaffst mit deiner Bibel oder mit deinem Handy, dann such dir in solchen Situationen Hilfe. Einen Seelsorger, einen Lebensberater, einen Menschen, der vom Glauben her etwas zu sagen hat, jemand, der in der Lage ist, der die Richtung neu bestimmen kann und dir sagen kann, wo Norden ist, der für dich betet. Denn die alte Münchhausen-Taktik, sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, und bei mir funktioniert das hier schon gar nicht mehr richtig. Das hat übrigens noch nie funktioniert, ja? Diese Taktik funktioniert nicht. So. Jetzt habe ich mich hoffnungslos vergaloppiert. Das ist kein leichter Moment, das ist ein Moment der Anfechtung, weil ich jetzt nicht weiß, wie schnell ich jetzt da noch durchkomme. Aber ist egal. Das ist kein leichter Moment jetzt, auch für Miriam nicht und auch nicht für Mose und für alle, die es mitbekommen haben. Und man könnte ja sagen, naja, so ist es halt. Die kleinen Sünden, ne? Die bestraft der liebe Gott sofort. Ich weiß, dass solche Sätze und auch solche Geschichten manchmal ausgelegt werden können, die uns ein Leben lang prägen in eine völlig falsche Richtung. Und wir eine Vorstellung von Gott bekommen, wie von der Politesse oder vom Polizisten, der sein Schild rauswinkt und uns einfach sein Knöllchen und den Bußgeldbescheid ausstellt. Solche Vorstellungen von Gott haben wir manchmal und so eine Geschichte kann dazu beitragen, dass wir solche Vorstellungen haben. Aber ich möchte es mal auf diese Ebene hieven, die mir hier an dieser Geschichte deutlich geworden ist. Denn die Strafe, das Gericht Gottes, von dem wir ja manchmal denken, das kommt ja irgendwann, das betrifft mich ja heute gar nicht. Ich habe noch nie Aussatz bekommen oder irgend so. Das Interessante ist ja, dass das Gericht Gottes sich in zweierlei Weise hier vollzieht. Und das Erste und das, was am allerersten eigentlich gar nicht so richtig sichtbar wird, ist, Gott wendet sich ab. Er verlässt das Zelt, er geht weg. Erst das Zweite ist, dass die Miriam weiß wie Schnee ist und aussätzig wurde. Das Gericht Gottes verzieht sich also in einer unsichtbaren Weise zuerst und wird dann sichtbar an der Miriam. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was heute immer noch so ist. Wir sehen die unmittelbaren Auswirkungen, dass Gott sich vielleicht zurückzieht an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben oder wo wir Gott beiseite oder raushalten in unserem Leben, sehen wir die Auswirkungen nicht unmittelbar. Erst im nächsten Moment wird es deutlich. Das ist das Eigentliche, dass Gott sich hier abwendet. Der Zorn Gottes vollzieht sich in der Abwendung von Miriam. Er entzieht sich der Gemeinschaft. Und diese gestörte und gebrochene Gemeinschaft mit Gott hat eine gebrochene und gestörte Gemeinschaft untereinander zufolge. Und es kann sein, dass du die unmittelbaren Folgen nicht sogleich siehst in solchen Situationen. Aber was ist, wenn Gott sich an der einen oder anderen Stelle abwendet? Oder was ist, wenn du bewusst oder unbewusst Gott in manche Bereiche deines Lebens nicht hineinlässt und sie abriegelst? Könnte es sein, dass irgendwann die Folgen, die Auswirkungen davon zu spüren, vielleicht auch zu sehen sind? Aaron hat es sofort erkannt und er tut Buße und er hat den Fehler eingesehen und er gesteht die Schuld ein und er bittet um Vergebung. Und er wendet sich dabei an Mose, weil Gott ist ja weg. Jetzt braucht Aaron einen, der ihn vermittelt wieder an Gott. Und er erkennt, es ist nicht mehr nur der große Bruder, sondern Mose ist jetzt der Einzige, der diese Verbindung wiederherstellen kann. Mose ist der Vermittler. Und das weist uns hin auf Jesus. Denn Jesus ist größer als Mose. Deswegen wenden wir uns auch im Gebet oder in unseren Nöten oder in unseren Sorgen oder in unseren Ängsten an Jesus. Natürlich können wir auch den Vater im Himmel bitten. Natürlich können wir auch zum Heiligen Geist beten. Aber Jesus ist der, der das weitergibt, der das sozusagen vermittelt, der sozusagen auch die Rettung und die Heilung in unserer Situation, in unserer Sünde, die Vergebung schenkt. Er ist es. Das ist der Moment der Erläuterung. Und Mose fleht und tritt für die zwei ein und sagt, heile sie. Und ich habe mir gedacht, was für eine Größe dieses Mose, der vorher noch so angefochten war und jetzt eintritt für seine beiden Geschwister. Und zum Schluss der Moment der Bewährung. 7 Tage auf Entzug. 7 Tage Zeit, um sich wieder auf den richtigen Weg zu begeben, um wieder innerlich klar im Kopf zu werden, um vielleicht sich wieder neu einzustellen und auszurichten auf Gott. Für Miriam. Und interessant ist, dass in dieser Geschichte dann heißt, solange Miriam außerhalb des Lagers war, ist das Volk auch nicht weitergezogen. Es konnte nicht weiterziehen. Klar könnte man sagen, na, die mussten ja warten, weil sonst die Miriam dann nicht mehr weiß, wo die hinziehen und so weiter. Klar, das ist ein logischer Grund. Aber es hat noch einen anderen Grund. Denn die Tragweite ihrer Sünde hat nicht nur Auswirkungen auf sie selbst, sondern sie geht weiter und sie betrifft in dem Moment das ganze Volk. Klärung, Läuterung, Bewährung. Das sind 4 Momente, die hier dazugehören. 3. Und ich weiß, das ist alles nicht so ganz populär, auch diese Geschichte vielleicht nicht und was weiß ich was. Das passt nicht mehr so ganz in unsere Zeit oder in unseren Kopf oder in unseren Glauben. In unser Glaubensbild, da passt ganz oft nur Liebe, Gnade und Güte. Alles wichtig und alles gut. Nicht alles gut, ne? Denkt an die letzte Predigt. Aber Klärung, Läuterung und Bewährung, das gehört auch dazu. Und das ist nötig und das ist wichtig. Und wir müssen die Dinge zusammen sehen. Paulus schreibt mal im Römerbrief, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte, die Güte Gottes, zur Umkehr leitet? Das sind die 2 Seiten einer Medaille. Wisst ihr, und es geht im Glauben einfach nicht, dass wir das eine haben wollen, ohne das andere in Kauf nehmen zu müssen. Das funktioniert nicht. Abnehmen. Ohne auf Chips und Cola und Schokolade zu verzichten, das funktioniert nicht. Ein Sixpack und ein Waschbrettbauch ohne Sit-Ups oder Hanteltraining, das kommt nicht von allein. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Niemand kann duschen, ohne nass zu werden. Wer das Wasser scheut, der wird irgendwann muffeln und ungepflegt daherkommen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass einem die Leute aus dem Weg gehen oder sich abwenden. Was Reinigung, Wasser und Seife für die Körperpflege sind, sind Anfechtungen, Läuterung und Bewährung für die Glaubenspflege. So wird Glaube stark. Glaube bedeutet eben auch Veränderung, Heiligung, Umkehr, Nachfolge. Es bedeutet doch nicht, dass wir als Christen keine Fehler mehr machen würden. Es bedeutet doch nicht, dass wir als Christen nur noch perfekt wären. Nein, das bedeutet es nicht, sondern Glaube wächst in Widerständen. Und jetzt komme ich zum Schluss, weil die Tanzmädels schon sehnsüchtig auf ihren Auftritt warten. Was also lernen wir aus dieser Geschichte und welche Schlüsse ziehen wir für uns daraus? Einmal, Anfechtungen bleiben im Leben eines Christen nicht aus und sie kommen oft oder nicht selten in schwachen Momenten unseres Lebens. Und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um und wie begegnen wir ihnen, damit sie uns nicht zu Fall bringen? Wir lernen daraus, dass wir Anfechtungen am besten nicht alleine entgegentreten. Hol dir Hilfe, lass für dich beten, betet füreinander und steht füreinander ein und steht es miteinander durch. Anfechtungen richten unseren Blick neu auf Gott und auf sein Wort. Es ist ein Wort der Klärung. Und die Folge ist Umkehr, Hinwendung, neue Liebe zu Gott und die Veränderung unseres Verhaltens und unserer Gewohnheiten. Und wir lernen daraus, Anfechtungen sind Bewährungsproben des Glaubens und machen den Glauben stark. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du ein Gott bist, der uns beisteht, der für uns eintritt beim himmlischen Vater, der unser Gebet weitergibt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden und lebt, der unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir frei sein können. Und Herr, du kennst unser Leben, du siehst die Anfechtungen auch bei uns, auch die Sünde, auch die schwachen Momente. Und ich bitte dich, Herr, steh uns bei und hilf uns und schenk uns Menschen zur Seite, die für uns eintreten und da sind in deinem Namen. Amen.